was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserem Teil 21, das Bahaitum, der Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Nun, bei diesem Wort, das Bahaitum, weiß ich nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Eigentlich kann ich das unter dem Begriff die Bahai, die Menschen, die dem folgen, die Nachfolger, die heißen Bahai oder Bahai. Aber das Wort Bahaitum ist eigentlich ein bisschen eigenartig. Aber eine Frage, wer von Ihnen kennt das Bahaitum? Naja, ich kann sie jetzt nicht sehen, aber ich denke, die wenigsten werden das Bahaitum kennen. Warum spreche ich jetzt drüber? Weil das Bahaitum Prinzipien hat und Grundsätze hat, die in der Zukunft noch einmal, denke ich, in der ganzen Welt ganz groß bekannt werden. Warum? Schauen wir uns gleich ein bisschen genauer an. Erstmal wollen wir zusammen beten, bevor wir das studieren. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir jetzt wieder die Gelegenheit haben, dein Wort zu lesen. Wir danken dir, dass du bei uns bist, dass du uns liebst. Wir danken dir, dass du uns immer wieder zeigst, wo Wahrheit ist und wo keine Wahrheit ist. Wir bitten dich, dass du uns bewahrst vor falschen Gedanken, vor falschen Strömungen, vor Verführungen. Und wir bitten dich, dass wir immer den richtigen Weg gehen können, den du uns zeigst. Den Weg der Wahrheit und den Weg zum Licht. Hab du Dank. In Jesu Namen. Amen. Bahai war eigentlich, früher habe ich es auch nie so auf dem Schirm gehabt. Ich kannte das auch nicht, bis ich das irgendwo mal kennengelernt habe. Und zwar, zum ersten Mal habe ich davon gehört, als ich dann mitbekommen habe, dass bei der UNO sie einen Gebets- und einen Meditations- und Andachtsraum haben, diese Bahai. Und dann habe ich mich erkundigt und habe gesehen, dass eigentlich nur die Bahai dort einen Andachtsraum haben. Da habe ich mich gefragt, ja, warum haben die anderen Religionen keinen Gebets- und Andachtsraum dort, sondern nur die Bahai. Vielleicht ist mittlerweile das ein bisschen anders dort, aber da habe ich mich mal mit der Religion ein bisschen auseinandergesetzt und festgestellt, dass die UNO und was sie so macht und was so ihre Ziele sind, mit dem, was der Bahai möchte, ziemlich genau zusammenpassen. Wir haben jetzt wieder vier Teile in unserem Vortrag. Erstens die Geschichte und die Verbreitung. Zweitens Übereinstimmungen mit der Bibel. Drittens Abweichungen von der Bibel. Und als vierten Punkt Hinweise. Zum ersten die Geschichte und die Verbreitung. Der Gründer von der Bahai-Religion ist Mirza Hussein Ali Nuri. Ein sehr langer und komplizierter Name, aber er hat sich einen neuen Namen gegeben, auch gerade in seiner Religion und für seine Religion, und zwar, er ist genannt Baha'ullah. Das heißt übersetzt Herrlichkeit Gottes. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Ich kann diese komischen Zeichen teilweise nicht so genau deuten. Und er lebte von 1817 bis 1892. Also diese Bahai-Religion ist relativ neu. Dieser Baha'ullah ist inhaftiert worden, und zwar im Jahre 1852. Und dort hatte er im Gefängnis mystische Erlebnisse. Was das genau für Erlebnisse waren, das ist nicht berichtet. Aber irgendwas hat er Übernatürliches erlebt, was ihn sehr beeindruckt hat, was ihn verändert hat. Und aufgrund dessen hat er dann Prinzipien und Gedanken und Grundsätze aufgeschrieben, die dann zu dieser Bahai-Religion geführt haben. 1868 wurde er nach Akkon, Israel, verbannt. Und dort, in dieser Verbannung, hat er dann die Lehren entwickelt und Bücher geschrieben über das Bahai. Er ist dann im Iran verfolgt worden. Und zwar nicht nur er, sondern auch seine Nachfolger. Das heißt, das kommt dort der stammt aus dem Iran. Also der Baha'ullah ist ein Iraner. Aber die Bahai-Religion ist eigentlich eine Religion, die mehr von dem Biblischen her angelehnt ist. Sie ist nicht christlich, sie ist eine eigene Religion, aber sie hat eigentlich von den Wurzeln her, gehört sie eher zum Christentum als zu den Moslems. Ja, die Verbreitung. Es gibt weltweit ungefähr 8 Millionen Bahai-Anhänger. Und in Deutschland haben wir ungefähr 12.000 Bahai. Ich muss sagen, ich habe die noch nie irgendwo in Deutschland gesehen. Ich habe auch noch nie eine Kirche gesehen oder irgendwo einen Versammlungsraum von den Bahai. Das würde mich mal interessieren, wo das in Deutschland zu finden ist. Ja, was ist Ihre Lehre? Und zwar, Sie sagen, Sie haben eine Universalreligion. Sie möchten die Einheit der Menschheit und die Versöhnung aller Religionen. Das heißt, das ist eigentlich ähnlich wie beim Hinduismus. Der Hinduismus hat ja auch gesagt, dass sie eine Universalreligion sind, dass sie in sich alle Religionen vereinen würden, aber das machen sie nicht wirklich. Sie haben zwar viele verschiedene Religionssysteme in sich vereint, aber das sind doch alles diese östlichen Religionen. Und während die Bahá'í-Religion sagt, wir sind die erste globale Religion. Das heißt, dass das Ziel nicht ist, dass wir ein eigenes Religionssystem aufbauen, dass wir sozusagen eine Religionslehre haben, die jetzt alle übernehmen müssen, sondern dass wir ein System haben, was alle Religionen miteinander verbindet. Dann kann jeder seine Religion behalten, aber durch dieses System, was er dazu aufnimmt, kann er dann in dieser sozusagen Welteinheitsreligion mit dabei sein. Es soll also eine Art Universalreligion geschaffen werden. Der Hintergrund ist ein abrahamitischer Monotheismus. Das heißt, sie stehen auch für einen Gott, so wie bei den Juden, bei den Moslems und bei den Christen. Denn Abraham hat ja auch an einen Gott geglaubt und sie haben auch diesen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist auch der Gott, den sie auch als ihren Gott ansehen. Das heißt, sie stehen also, wie gesagt, den drei monotheistischen Religionen näher als den östlichen Religionen. Es ist ein neuer Abschnitt in der Entwicklung der Menschheit, der schließlich in einen weltlichen und geistigen Frieden münden werde. Das ist, was sie glauben, dass man sozusagen eine neue Tür auftut und dass bis jetzt die ganzen Tausende von Jahren, die man hatte, immer nur die Religionen gegeneinander gekämpft haben oder jede Religion versucht hat, sich selbst durchzusetzen. Und jetzt sagt man, jetzt haben wir eine neue Entwicklung, eine Globalisierung auf der religiösen Ebene. Es wird ein weltweiter, weltlicher Friede geben und es wird einen geistigen Frieden geben. Und zwar, der Hintergrund ist der, dass man weiß, die meisten Kriege dieser Welt, die es gegeben hat und auch momentan gibt, sind Religionskriege. Dass die Religionen gegeneinander kämpfen, weil sie meinen, richtig zu sein und ihren Einfluss und ihr Territorium ausweiten möchten. Oder auch, dass sie meinen, sie müssten den anderen zwingen, auch so zu glauben, wie sie selber glauben. Und deswegen haben sie gesagt, wenn wir jetzt unter den Religionen einen geistlichen Frieden, einen geistigen Frieden herstellen, also eine Einigkeit untereinander, dann kann es auch einen weltlichen Frieden geben, dass man die Kriege aufhört und dass es keine Kriege mehr geben wird. Und dadurch gibt es eine Art Weiterentwicklung der Menschheit, eine Art nächste Evolutionsstufe, dass die Menschen dann im Frieden leben können. Ja, seine Gebote sollen die Grundlage für eine solche Gesellschaft bilden. Das heißt, die Gebote der Bahai. Das heißt, sie haben Gebote definiert und aufgeschrieben, die für alle Menschen auf der ganzen Welt möglich sind und gut sind und passend sind, die alle akzeptieren können. Das bedeutet, es ist etwas Ähnliches wie auch, es gibt noch ein anderes System, was eigentlich auch ähnlich funktioniert. Das ist der globale Weltethos von Hans Küng. Der hat das gleiche Prinzip, dass er sagt, wir wollen ethische, moralische Normen definieren, die in allen Weltreligionen, in allen Religionen überhaupt auf der ganzen Welt, überall gleich sind. Die sind denn sozusagen am Ende das, was die Religionen miteinander verbindet und wo alle zustimmen können, weil es ja überall ein Teil ist. Ja. Und von daher möchte man eine Gesellschaft anstreben, die am Ende die ganze Welt in Frieden bringt und die ganze Welt vereint. Eine Art Globalisierung. Es gibt 12 ethische Grundsätze. Diese 12 ethischen Grundsätze, die sind sehr interessant. Nämlich, wenn wir die jetzt lesen werden, uns anschauen werden, dann werden wir sehen, dass die genau dem entsprechen, was wir gerade eben als Prinzipien kennengelernt haben. Erstens, die ganze Menschheit ist als Einheit zu betrachten. Das heißt, wir sagen nicht hier und dort und jeder hat seinen Fleck, sondern es ist eine Einheit. Der Gedanke ist, die Menschheit ist eine Familie. Alle sind in einem Boot und alle gehören zusammen. Heute würden wir sagen, es ist global. Die Menschheit ist globalisiert. Das Wort gab es damals noch nicht, als sie entstanden ist, diese Religion. Zweitens, alle Menschen müssen die Wahrheit selbstständig erforschen. Warum? Was man den Menschen nur vorsagt, was sie glauben sollen, dann hören sie etwas, aber sie sind nicht mit dem Herzen dabei. Der Mensch kann nur dann hinter etwas stehen und für etwas stehen, wenn er etwas selbst für sich erarbeitet hat, wenn er das selbst durchdacht hat und davon überzeugt ist. Überzeugung bekomme ich nicht, indem ich nur etwas vorgesagt bekomme und das nachplapper. Deswegen haben sie gesagt, wenn die Menschen überzeugt sein sollen von diesem System, von diesen Werten, von diesen Gedanken, dann müssen sie das selbst sich erarbeiten. Aber das kann man eben auch ein bisschen anschieben, da kann man helfen, dass die Menschen sich das erarbeiten. Drittens, alle Religionen haben eine gemeinsame Grundlage. Alle Religionen haben eine gemeinsame Grundlage. Natürlich stimmt das teilweise, weil es viele Dinge gibt, die alle Religionen gleich haben, aber die Grundlage, auf der die Religion fußt, ist, denke ich, nicht überall gleich. Die Bibel sagt nämlich was anderes. Die sagt, dass es eine echte, eine wahre Religion gibt, die von Gott kommt, weil Gott der Herr ist, der die Welt geschaffen hat und der uns sagt, was gut ist und was für uns gut ist und was nicht gut ist. Und es gibt Religionen, die Satan ins Leben gerufen hat, Verführungen, heidnische Dinge, die wegführen von der Wahrheit und von Gott. Aber sie sagen eben, weil sie alles vereinen wollen, sagen sie, alle haben die gleiche Grundlage und dann kann man auch auf diese Grundlage forschen und das auch als Prinzip machen für das Weltethos und für die Globalisierung, die wir dann haben. Viertens, die Religion muss die Ursache der Einigkeit und Eintracht unter den Menschen sein. Bis jetzt waren die Religionen eher Ursache für Streit und für Kriege. Aber jetzt sagen sie, das muss genau andersrum sein, weil Kriege auch ohne Religionen natürlich stattfinden. Hitler hat auch einen Krieg gemacht, ohne dass er Religionen dabei hatte, weil er einfach die Welt beherrschen wollte. Aber jetzt sagen sie, die Religionen müssen jetzt dazu führen, dass die Menschheit sich einig wird, dass man Bündnisse macht, dass man Frieden schließt untereinander und unter den Menschen Eintracht ist. Und das soll eben die Religion an sich schaffen. Und die Bahá'í-Religion ist denn der Kitt, der alle Religionen miteinander verbindet. Ich habe hier auch schon wieder meine Zweifel. Warum? Die Eintracht und Friede unter den Menschen kommt nicht, indem wir gewisse Systeme haben oder gewisse Werte vermitteln oder sagen, das sind jetzt die Werte, die wir als Menschheit haben, sondern der Friede unter den Menschen kommt nur, wenn das Herz des Menschen verändert wird. Deswegen ist der Ansatz Jesu gewesen, als er auf der Erde war. Er hat nicht gesagt, sollen wir mal das System stürzen, jetzt machen wir mal eine neue Religion auf und jetzt machen wir mal das und jenes. Hätte er alles machen können, natürlich. Er hätte 1000 neue Religionen gründen können und auch den Kaiser vom Thron stürzen können. Hätte er alles machen können, natürlich. Hat er aber nicht gemacht, weil er wusste, wenn ich das System ändere, wenn ich nur irgendwelche Regeln ändere, dann habe ich zwar schöne Regeln aufgestellt, aber das geht genauso weiter wie vorher. Ein System ist immer nur so gut wie die Menschen, die das System bilden oder ausmachen. Deswegen, wenn wir in Deutschland eine Demokratie haben oder auch ein kapitalistisches System, was auch sozial ausgerichtet ist, dann kann das nur funktionieren, wenn auch die Menschen, die das jetzt ausführen, auch das positiv wollen. Wenn man jetzt Menschen hat, die korrupt sind oder die nur an sich selber denken, dann kannst du das beste System haben und es kann so ausgenutzt werden und in die falsche Richtung gehen. Deswegen, eine bessere Gesellschaft kriegen wir nicht durch bessere äußere Rahmenbedingungen. Eine bessere Gesellschaft bekommen wir durch eine Herzensveränderung. Und die kann nur Gott machen, wenn ein Mensch sein Leben Gott übergibt und Gott sein Herz verändert. Fünftens, die Religion muss mit Wissenschaft und Vernunft übereinstimmen. Damit sagen sie, wenn jetzt die Religion von Menschen oder auch die Bahá'í-Religion, wenn die mit der Wissenschaft oder mit der Vernunft nicht übereinstimmt, dann werden die Menschen dem nicht folgen wollen. Weil das, was man glaubt, muss auch vernünftig sein. Wenn jetzt jemand sagt, wir glauben jetzt alle an die kleinen grünen Menschen, dann mag das schön sein, interessant sein, aber das ist nicht vernünftig. Und da werden die Leute sagen, gut, das ist doch, klingt interessant, aber nichts für mich. Es muss also wissenschaftlich passen und vernünftig sein. Sechstens, Mann und Frau haben gleiche Rechte. Das heißt, dass man versucht, hier in den Rechten und in der Wertigkeit Mann und Frau auf die gleiche Stufe zu stellen. Siebtens, Vorurteile jeglicher Art müssen abgelegt werden. Das klingt schön auf dem Papier oder auf dem Bildschirm. Aber wenn ich jemanden sage, der ein Vorurteil hat, du musst dein Vorurteil jetzt ablegen, ist es damit weg? Nein. Man kann Vorurteile nicht befehlen, zu verschwinden. Vorurteile kann man nur ablegen oder nur zur Seite stellen, wenn man das Gegenteil beweist. Und selbst dann gibt es viele Menschen, die, wenn ihnen das bewiesen wird, die immer noch glauben, es war aber so, wie ich es am Anfang gedacht habe. Achtens, der Weltfrieden muss verwirklicht werden. Alle Religionen haben eine gemeinsame Grundlage dafür. Das heißt, dass der Weltfrieden für sie wichtig ist. Dass der Weltfriede im Mittelpunkt steht. Das Ziel ist nicht, den Frieden bei den einzelnen Menschen zu finden, das natürlich auch, aber die haben immer das Globale, den Weltfrieden im Blickpunkt. Neuntens, beide Geschlechter müssen die beste geistige und sittliche Bildung und Erziehung erfahren. Das ist ein wichtiges Prinzip, dass nämlich die Menschheit nur dann besser werden kann und nur dann verändert werden kann, wenn die Erziehung und die Bildung so ist, dass es der Menschheit dient. Ich habe momentan den Eindruck, dass die Bildung und die Erziehung in unserer Gesellschaft immer schlechter wird und immer mehr abnimmt und die Lehrer immer mehr Schwierigkeiten haben, den Kindern was beizubringen. Sowohl was die Unterrichtsinhalte angeht, als auch was den Charakter der Kinder angeht. Und deshalb geht die Gesellschaft auch immer mehr ja, nicht ins Negative und nicht ins Bessere. Natürlich ist die beste sittliche Bildung und Erziehung wichtig. Natürlich steckt jetzt dahinter der Gedanke, wenn wir die beste Bildung anstreben, dann dürfen wir das nicht dem Zufall überlassen, also nicht den Eltern, sondern der Staat muss jetzt die Bildung übernehmen, die Verantwortung übernehmen. Und der Staat kann garantieren, dass alle die gleiche Bildung bekommen und dass das gut funktioniert. Aber ich denke, das ist nicht das, was Gott möchte, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass die Eltern die Verantwortung haben für ihre Kinder, für die Erziehung und natürlich auch für die Bildung. Zehntens, die soziale Frage muss gelöst werden. Das ist natürlich etwas, was eher momentan weniger wird. Die Schere zwischen Reich und Arm geht immer weiter auseinander. Und das schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Und die Mittelschicht nimmt auch eher immer mehr ab. Und wenn die soziale Frage gelöst werden sollte, dann müsste man eine Umverteilung haben, dass man das, was die Reichen überhaben, mit den Armen irgendwo in den Austausch bringt. Elftens, es muss eine Welthilfssprache und eine Einheitsschrift eingeführt werden. Eine Welthilfssprache. Mittlerweile haben sie gesagt, früher haben sie gesagt, wir müssen eine neue Sprache erfinden. Esperanto oder irgend sowas, was es da so gibt. Aber mittlerweile haben sie gesagt, Englisch soll diese Welthilfssprache sein. Und eine Einheitsschrift, ja, ich weiß auch nicht, was das sein könnte oder was sein sollte. Auf jeden Fall eine Art Schrift, denn wir haben ja verschiedene Arten von Schriften. Ja, im Westen haben wir die lateinische Schrift, in den arabischen Ländern haben wir auch die arabische Schrift und so, dass sie für eine Einheitsschrift plädieren. Zwölftens, es muss ein Weltschiedsgerichtshof eingesetzt werden. Das heißt, eine Institution, die Gericht hält und für die ganze Welt alles gleich macht. Aber das kann nur passieren, wenn man auch eine Art Weltregierung hat. Wir haben übrigens jetzt schon eine Art Weltgerichtshof bei der UNO, wo man jemanden verklagen kann und wegen Völkermord oder wegen verschiedenen anderen Delikte. Aber so ein Weltschiedsgerichtshof bedeutet, dass man eigentlich eine Weltregierung haben müsste. Und deshalb, was jetzt hier steht, sind alles Dinge, die darauf hinführen, das steht zwar jetzt nicht explizit dabei, aber dass eine Weltregierung geplant wird. Dass das eigentlich dazugehört. Und dass eine Weltregierung dann auch eine neue Weltreligion braucht. Warum? Wenn man jetzt eine Weltregierung aufrichtet, dann braucht die Weltregierung ja Gesetze. Und die Gesetze müssen ja irgendwo eine ethische, moralische Grundlage haben, ein Fundament haben. Und welches ist das Fundament? In Deutschland, in Europa, Westeuropa haben wir das Fundament der Bibel. Die 10 Gebote sind die Grundlage für unsere Gesetze, die wir haben. Auch wenn die meisten Menschen nicht mehr an Gott und die 10 Gebote glauben, aber trotzdem ist das die Grundlage. In den arabischen Ländern ist die Scharia die Grundlage für die Gesetze, die sie dort haben. In Indien ist das der Hinduismus, was die Grundlage bildet für die Gesetze, die sie dort haben. Das heißt also mit anderen Worten, in jedem Land ist jeweils die Religion, die dort in der Mehrheit ist, ist das die Grundlage für die Gesetze. Wenn wir jetzt also eine Weltregierung haben, wenn wir jetzt die Bibel nehmen würden als Grundlage, dann würden die Moslems sagen, warum die Bibel und warum nicht die Scharia? Wenn wir die Scharia nehmen würden, würden die Christen sagen, ja bloß nicht die Scharia, das wäre ja schlimm. Deshalb sagt man, wenn wir eine Weltreligion, wenn wir eine Weltregierung haben, bilden, und die ist angedacht und die ist geplant, dann brauchen wir auch eine Welteinheitsreligion. Das heißt eine globalisierte Religion, die ein moralisches, ethisches Fundament bildet, auf dem man dann die Gesetze darauf aufbauen kann. Und genau diese Religion soll die Baha'i-Religion sein, wo sie sagt, wir sind dieser Kitt, wir definieren diese ethischen Werte, die für alle da sind und für alle da sein müssen. Und deshalb hat man eben diese Globalisierung auf allen Gebieten. Ja, was noch interessant ist an dieser Stelle, wenn man das mal vergleicht. Ich habe den Eindruck, dass an dieser Stelle sie eigentlich den Turmbau zu Babel wieder zurückdrehen wollen. Was ist damals passiert? Hier haben sich Menschen zusammengefunden, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Sie hatten die Sintflut erlebt und sie haben gesagt, wir möchten nicht mehr von Gott abhängig sein. Wenn wir von Gott abfallen und er uns wieder strafen würde, dann würden wir alle wieder umkommen. Also machen wir jetzt uns einen Namen, einen Namen, der über Gottes Namen eigentlich steht. Wir werden einen Turm bauen, der so hoch ist, dass wenn Gott wieder eine Flut schickt, dass wir höher sind und besser sind und dass Gott mit der Flut uns nichts mehr anhaben kann. Das heißt, sie haben eine Einheit gebildet, eine Globalisierung gehabt, uns mit dem Ziel, sich gegen Gott damit zu stellen. Und natürlich auch gegen Gottes Kinder, Gottes Volk. Und jetzt hat Gott die Sprachen verwirrt und hat dadurch es unmöglich gemacht, das Ziel zu erreichen. Sie hatten 3 Merkmale beim Turm zu Babel. Erstens, sie hatten eine Einigkeit. Zweitens, sie hatten ein gemeinsames Ziel. Und drittens, sie hatten eine gute Kommunikation. Und Gott hat jetzt gesagt, gut, um das jetzt zu verhindern, dass die Menschen das machen, werde ich jetzt ihre Kommunikation unterbrechen. Das heißt, er hat ihre Sprachen verwirrt, jeder hat eine andere Sprache gehabt und dadurch haben wir heute die vielen Sprachen in der Welt. Und wenn jetzt Sie jetzt sagen, in Baha'i, wir brauchen eine Weltsprache, wir brauchen eine Einheitsschrift und einen Weltschiedsgerichtshof, dann heißt das, dass Sie sagen, wir möchten das, was hier Gott zerstreut hat, möchten wir wieder zusammenführen. Und wenn wir uns wieder einig werden als Menschheit, wenn wir wieder ein gemeinsames Ziel haben und wenn wir auch ein gemeinsames Kommunikationssystem haben, dann können wir erreichen, was wir wollen. Das bedeutet, dass das, was der Turm zu Babel nicht geschafft hat, dass es jetzt durch diese Religion zur Veränderung kommen soll. Und genau das steht in der Offenbarung drin. Nämlich, der Turm zu Babel ist das erste Mal, wo das Wort Babel, Babylon, erwähnt wird. Und in der Offenbarung steht, dass am Ende ein System kommen wird, eine Macht kommen wird, die auch Babylon heißt. Natürlich heißt sie nicht wirklich Babylon, es ist ein Symbol. Aber deswegen heißt es Babylon, weil der Bezug da ist zu dem alten Babel, zu dem alten Babylon, wo einfach diese Weltglobalisierung gewesen ist gegen Gott. Und dass das in der Endzeit, kurz vor Jesu Wiederkunft, noch einmal aufkommt und zur Vollendung gebracht werden soll. Und genau das ist eben, was wir hier in Baha'i sehen und haben. Übrigens, das Gleiche haben wir auch nochmal in Daniel Kapitel 3, aber das wollen wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen. Gut, Übereinstimmungen mit der Bibel. Wir haben einige Übereinstimmungen, die auch gut sind und richtig sind. Erstens, die Lehre von Gott. Sie glauben auch, dass es einen Gott gibt, nur einen Gott, und dass er der Schöpfer dieser Welt ist, dass er die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Sie glauben auch an die freie Entscheidung des Menschen, dass der Mensch von Gott mit einem freien Willen geschaffen worden ist und dass der Mensch Freiheit haben muss, sich für das Gute oder für das Schlechte zu entscheiden. Drittens, die Gewaltlosigkeit. Sie sagen auch, dass es keine Gewalt geben darf und deswegen haben sie auch diese Globalisierung in der Religionsebene, damit die Gewalt und der Krieg aufhört. Wo haben wir Abweichungen von der Bibel? Erstens, sie glauben auch an die unsterbliche Seele. Es ist interessant, dass dieser Punkt bei fast allen Religionen und bei allen christlichen Konfessionen wieder vorkommt. Und dass es wie so eine Art Merkmal ist, als etwas, was alle vereinigt. Dass sie glauben, dass die Seele des Menschen unsterblich ist. Zweitens der Synkretismus, das heißt eine Zusammenführung aller Religionen. Die unsterbliche Seele ist natürlich dem biblischen Denken nicht konkurrent. Das steht im Widerspruch dazu. Denn nach der Bibel hat nur einer, nämlich Gott allein, die Unsterblichkeit. Im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 15 und 16 heißt es, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Der Gedanke der unsterblichen Seele sagt eigentlich, dass der Mensch ein Stück weit göttlich ist, weil Gott allein unsterblich ist. Und nach der Bibel ist es aber so, dass nur Gott allein das Leben in sich selber hat und alle Geschöpfe, ob das Engel sind, andere Welten sind oder Menschen sind oder Tiere sind, alle sind von ihm abhängig. Er hat nicht nur die Welt geschaffen und sich selbst überlassen, sondern Gott ist immer noch derjenige, der seine Hand drüber hält und alles Leben erhält. Der auch die Naturgesetze immer noch überwacht und immer noch seine Hand drüber hält. Das heißt, dass alle Menschen von ihm abhängig sind, wenn sie leben. Deswegen ist der Gedanke der unsterblichen Seele ist nicht biblisch. Im Gegenteil, als Adam und Eva gesündigt haben, als sie versucht wurden, hat Satan zur Eva gesagt durch die Schlange, ihr werdet auf keinen Fall des Todes sterben, sondern Gott weiß, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Also auch hier haben wir das gleiche Prinzip, dass Satan zu den Menschen sagt, wenn du ungehorsam bist, dann wirst du dich über Gott stellen können. Die Sünde bringt dich auf eine höhere Ebene. Die Sünde macht Spaß, sie ist schön und sie wird dich über Gott stellen. Aber es war nicht so. Die Sünde hat den Menschen in das Leid gebracht, in das Elend und in die Probleme und in den Tod hinein. Das heißt, Satan hat gesagt, ihr seid unsterblich, ihr könnt gar nicht sterben. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, weil ihr von euch selbst Unsterblichkeit habt. Aber das war eine Lüge, das stimmte nicht. Die Bibel sagt, dass der Mensch natürlich sterblich ist. Der Mensch ist eine Seele und nicht er hat eine Seele. Und der Mensch, die Seele an sich des Menschen, ist natürlich sterblich. Ja, das Zweite, der Synkretismus. Das heißt, Synkretismus ist das, was man Ökumene nennt. Ökumene ist der Zusammenschluss der christlichen Kirchen. Und Synkretismus ist der Zusammenschluss der Weltreligionen. Also Judentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus, Christentum und so weiter. Und im 2. Korinther 6, Vers 14 heißt es, zieht nicht unter fremdem Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit der Gesetzlosigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und darum geht es ja hier. Es geht um die Frage, wo finden wir Licht? Und wenn es eben viele Religionen gibt, die in der Finsternis sind, die vom Licht wegführen, und man die Religionen jetzt zusammenbringt, dann haben wir nicht mehr Licht. Sondern wir müssen schauen, wo haben wir das Licht? Und wenn alle Menschen sich diesem Licht, was Gott gegeben hat, nähern, wenn alle Menschen dieses Licht annehmen würden, dann würden wir alle im Licht leben. Es geht darum, dass wir den richtigen Weg finden zum Licht. Deswegen sagt Gott auch, wir sollen nicht mit denjenigen, die nicht den richtigen Weg gehen, die den Weg zum Licht nicht eingeschlagen haben, mit denen sollen wir keine Gemeinschaft haben, uns nicht mit ihnen verbünden, weil sie andere Ziele haben. Und dann kann es sein, dass wir am Ende für ihre Ziele missbraucht werden. Der vierte Punkt heute, das sind die Hinweise. Welche Tipps, welche Dinge können wir Menschen sagen, die der Bahá'í-Religion angehören oder auch uns anderen, die wir von diesen Dingen hören und uns Gedanken darüber machen? Drei Dinge. Erstens, die Bibel lesen. Zweitens, die Prophetie der Bibel studieren. Und drittens, eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen. Zum Ersten, Bibel lesen. Im Psalm 119 finden wir in den Versen 103 bis 105 Folgendes zu lesen. Dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. wichtige Aussagen, die wir für uns auch übernehmen sollten. Erstens, Gottes Wort ist uns süß. Das heißt, es schmeckt uns. Wir haben ein Verlangen danach. Wir brauchen es. Es baut uns auf. Es baut unseren, so wie der Honig oder das Essen unseren Körper aufbaut, so baut Gottes Wort unser geistliches Leben auf. Ohne die Bibel, ohne Gottes Wort werden wir geistlich verhungern. Und es ist kein Wunder, wenn manche Menschen niemals die Bibel lesen und dann sie wundern, dass ihr Glaube so schwach ist und dass sie nicht geistig wachsen. Durch das Bibellesen werden wir stark im Glauben. Dein Wort macht mich klug. Möchtest du klug sein? Natürlich, wir wollen alle klug sein. Wie werden wir klug? Wenn wir Gottes Wort lesen. Das ist nicht nur, dass wir dann weise werden, dass wir dann viel wissen über die Bibel und über diese Welt haben, sondern jemand hat mal festgestellt, dass wir, wenn wir Bibeltexte auswendig lernen, das nicht so sehr unseren Frontallappen stärkt, das heißt unser Gedächtnisvermögen und unser Entscheidungsvermögen und unsere Willenskraft, nicht so sehr stärkt wie das Auswendiglernen von Bibeltexten. Also, wenn du in der Schule gut sein möchtest, jeden Tag einen Bibeltext auswendig lernen. Dann wirst du so genau und so scharf denken können, das ist eine Hilfe. Dann sagt er, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das heißt, Gottes Wort zeigt uns den Weg. Es ist ein Licht auf dem Weg. Und wir brauchen das Licht. In der Dunkelheit werden wir in die falsche Richtung gehen, werden wir verführt werden. Und wenn wir das Licht zurückweisen, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir irgendwo falsch ankommen. Deswegen, wir sollten die Bibel lesen, um gestärkt zu werden, um Licht zu haben und auf dem richtigen Weg zu bleiben. Die biblische Prophetie studieren. Jetzt habe ich das angekündigte Kapitel von Daniel 3 an dieser Stelle hiermit eingefügt. Das ist ganz wichtig. Ich lese einige Verse daraus. Das geht um das alte Babylon von Nebukadnezar. Daniel Kapitel 3, die Verse 1 und 4 bis 6. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, euch Völkern, Nationen und Sprachen, wenn ihr hören werdet den Klang des Horns und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll zur selben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Ja, die Geschichte kennen wir bestimmt. Die drei Freunde Daniels sind stehen geblieben. Sie sind nicht niedergefallen. Die kamen vor den König und hat ihnen eine zweite Chance gegeben. Und sie haben gesagt, nein, musst du gar nicht machen. Wir werden es sowieso nicht tun. Und dann hat der König sie sofort in den Ofen werfen lassen. Und Gott hat sie bewahrt. Sie sind nicht umgekommen im Ofen, sondern im Gegenteil, der König hat dann eine vierte Person gesehen, der sich unter sie gemischt hat. Das Einzige, was verbrannt ist, das sind ihre Fesseln gewesen. Und sie konnten frei im Ofen umhergehen. Und dann hat der König sie wieder herausgerufen und Gott hat sie damit vor dem Tod bewahrt. Was können wir hiervon ableiten? Was können wir hier sehen? Das ist ein Prinzip, ein Typus für die Endzeit. Wir haben hier ein Bild, was angebetet werden soll. Und wer es nicht anbetet, soll getötet werden. Das haben wir übrigens in Offenbarung 13 auch. Da haben wir ein Bild des Tieres, was aufgerichtet wird und es soll angebetet werden. Und wer es nicht anbetet, soll getötet werden. Warum hat der Nebukadnezar dieses Bild aufrichten lassen? Das ist das Gleiche, was die Bahá'í-Religion als Hintergedanken gehabt hat, um diesen globalen Ethos und diese globalen Werte zu schaffen. Nämlich, Nebukadnezar wusste, dass die meisten Kriege Religionskriege sind. Und er wusste, dass die Völker sich untereinander bekämpfen und auch die Völker gegen ihn wieder aufstehen würden, wenn sie eine andere Religion haben und andere Kultur haben. Und das wird einfach immer nur Krieg sein. Also hat er gesagt, werde ich eine neue Religion stiften, eine neue Welteinheitsreligion, und alle Nationen, und wo ich Einfluss habe, die müssen kommen und müssen diese neue Religion anerkennen, annehmen. Sie können ihre Religion behalten, das heißt, die Juden können Juden bleiben und die Baalspriester können Baalsanhänger bleiben und jeder kann seins behalten, aber man muss zusätzlich zu seinem Glauben, muss man diese neue Religion annehmen. Und diese neue Religion wird dann den Frieden in der ganzen Welt sichern. Denn er war ja der Weltherrscher. Und er wollte ja den Frieden sichern in der Welt. Und deswegen hat er gesagt, und wer jetzt nicht niederfällt vor dem Bild, der ist eine Gefahr für den Weltfrieden und der muss beseitigt werden in den Feuerofen. Aber Gott hat seine Kinder bewahrt und sie sind nicht umgekommen. Das Gleiche werden wir in der Endzeit auch wieder haben. Es wird ein Bild des Tieres aufgerichtet, das heißt eine Art religiös-politische Weltregierung, die am Ende Macht und Einfluss haben wird, eine Globalisierung auf der Weltebene. Und dann wird es eine Weltreligion geben, die eben diese Weltregierung stützen wird und auch die moralische Grundlage geben wird für die Gesetze, die dann erlassen werden. Und wer da nicht mitmacht bei dieser Weltreligion, bei diesem Weltethos, der wird als Gefahr für den Frieden angesehen werden und der wird dann auch umgebracht werden. Der darf nicht mehr leben, muss beseitigt werden. Ja, aber Gott wird am Ende auch sein Volk bewahren. Sie werden sogar einen Tag festsetzen, wo alle umgebracht werden sollen. Das finden wir in der sechsten Plage von Hermageddon. Aber das wird nicht mehr passieren, weil Jesus wiederkommen wird an diesem Tag und wird sein Volk befreien. Das heißt, wir können sehen, dass was wir hier in Daniel 3 beschrieben haben, dass das als ein Typus für die Endzeit wieder passieren wird. Natürlich jetzt nicht wörtlich durch ein Bild in der Wüste irgendwo, sondern als ein globales, weltweites System. Und genau das ist es momentan, was die Bahá'í-Religion als Ziel hat, schon seit über 130 Jahren, um das hier zu forcieren und diese globale Religion auf den Weg zu bringen und alle Religionen damit zu vereinen und zu verbinden. Wir können also erkennen, dass die Prophetie, die Gott gegeben hat, sich heute vor unseren Augen erfüllt. Wir können sehen, dass Gott vorausgesagt hat, was kommen wird. Und Schritt für Schritt erfüllt es sich. Und das zeigt mir, dass das Letzte, was Jesus gesagt hat, seine Wiederkunft auch noch kommen wird und bald kommen wird. Und drittens, die persönliche Beziehung zu Jesus. In Jeremia 31, Vers 3 steht, der Herr ist mir erschienen von Ferne. Und er sagt zu dir, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Gott liebt dich. Gott liebt jeden Menschen. Und er liebt dich mehr, als du dich selbst je lieben kannst oder ein anderer Mensch dich je lieben kann. Und weil er dich liebt, sagt er, habe ich dich zu mir gezogen. Gott möchte eine persönliche Beziehung zu uns haben. Er möchte, dass wir in einer engen Gemeinschaft mit ihm stehen. Und dass wir ihm folgen und nicht irgendwelchen irdischen Mächten, die in der Endzeit irgendetwas tun werden. Nur wenn wir mit ihm verbunden sind, können wir in der letzten Zeit standhaft sein, weil er dann in uns und durch uns lebt und durch uns wirkt. Deswegen möchte ich jeden aufrufen, dass wir klar erkennen können, was Wahrheit ist, was gut ist. Natürlich ist diese Frage der Einheit und der Globalisierung an sich keine schlechte Sache. Aber wenn sie ohne Gott geschieht, wird sie dahin führen, dass hier eine Art Diktatur aufgebaut wird, die sich am Ende gegen Gott und gegen Gottes Volk stellen wird. Und das ist gefährlich, das ist nicht gut. Deswegen, wenn die Macht zu sehr zentralisiert wird, ist die Gefahr des Machtmissbrauchs zu groß. Und die Bibel sagt, die Offenbarung sagt, sie wird am Ende missbraucht werden. Deswegen, lasst uns die Augen offen halten und dass wir selbst uns entscheiden, für den guten Weg, für den richtigen Weg zu gehen. Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir in der Prophetie so deutliche Hinweise haben dürfen und dass wir sehen können, was du vorausgesagt hast, was in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte geschehen wird. Und dass du gesagt hast, dass am Ende diese Globalisierung kommen wird, auf politischer Ebene und auch auf religiöser Ebene. Herr, und wir können erkennen, dass das sich vor unseren Augen Schritt für Schritt entwickelt und dabei ist zu formen. Wir bitten dich, dass du uns helfen möchtest, die Dinge immer richtig zu erkennen. Zu erkennen, was dein Wille ist und die Zeichen der Zeit richtig zu lesen. Dass wir sehen können, wie nah wir vor dem Ende stehen, vor deiner Wiederkunft. Wir bitten dich, lass uns vorbereitet sein, lass uns eng mit dir verbunden sein, dass wir dich in unserem Herzen haben, dass wir uns jeden Morgen für dich entscheiden und dass du unser Leben führst, beeinflusst und in uns und durch uns wohnst. Hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja, das war das Thema Nummer 21 über die Bahá'í-Religion. Herzliche Einladung zu dem Thema Postmoderne 22. Die Bahá'í-Religion war jetzt das letzte von den Weltreligionen. Und jetzt gehen wir über zum letzten großen Abschnitt. Da geht es um Philosophien, um Gedankeneinflüsse. Und die Postmoderne ist etwas, ein Gedankenmodell, was wir in der heutigen Gesellschaft sehr stark finden. Und da wollen wir fragen, was das mit der Bibel zu tun hat.